Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich niederlassen, um den dritten und letzten Teil vom Höhenflug aufzunehmen, aber jetzt gerade bin ich an diesem schönen Ort, den ich mir hier ausgesucht habe, zum Grundrauschen der Autobahn in weiter Ferne im Hintergrund aufgehalten worden durch einen Vogelalarm, der sich hier entlang der Waldkante zieht. Ich stehe in so einem Fichtenwald. Man hört es. Und konstant ist auch so ein bisschen gewandert. Ich kann aber wieder mal keine richtige Ursache erkennen. Ich bewege mich mal so ein bisschen. Denn jetzt gerade ist es abgeebbt und hat aufgehört. Eigentlich dann meist ein Zeichen, dass der Auslöser sich verzogen hat oder sehr still geworden ist. Denn weiter hinten sind jetzt auch Kleiber zu hören gewesen. Das hier vorne waren ja entweder Mönchsgrasmücken mit dem kieselsteinartigen Geräusch oder auch Klappergrasmücken. Die haben einen ähnlichen Warnruf. Der ist ein bisschen weicher. Aber ich kann nichts so richtig erkennen. So auf 100 Meter ungefähr sehe ich ein Reh, das äst ganz ruhig und entspannt. Ja. Das war's, beruhigt sich jetzt wieder. Hier und da noch ein klein bisschen Aufregung, aber grundlos. Dann gehe ich mal zurück zu meinem Platz. Ich vermute schon, dass hier irgendwas in der Ecke hockt, weil ich saß ganz still eben. Ich glaube nicht, dass ich das gewesen bin, wenn dann sekundär. Das hatten wir ja schon, also über zwei Ecken. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen heftiger. Ich gehe noch mal kurz ran. Oder ist das die abklingende Aufregung vom Feind, der rübergezogen ist? Also typisch wäre das sowas für so ein Fuchs war es mir fast zu hart. Vielleicht für so einen Marder oder so. Steinbaum. Hermeline gibt es hier viel. Knack. Bin ich. Seht ihr, das kleine Wäldchen hier ist komplett durchzogen mit Wechseln. Und das ist auch so typisch fürs Allgäu, da ja hier viel Milchproduktion mit Heu oder besser gesagt Silage stattfindet, sind die Wälder sehr kleinteilig, nur so wie so kleine Inseln. Und in diesen Inseln spielt sich natürlich dann das ganze Leben ab. Also Rehböcke, Füchse, Dachse, Marder, Habichte, Krähen. Hier und da ein Waldkauz oder eine Waldohreule. Ja, spannend. Und alles sehr komprimiert und dicht. Jetzt müsstet ihr das Klicken deutlicher hören. Ah, eine Amsel im Duck. Das ist weiter weg. Und es ist manchmal einfach schwer festzustellen, ob es wirklich der Alarm, der mit dem Auslöser ist, der wandert, oder ob es einfach die Aufregungswelle sozusagen, die sich weiterträgt, ob die es ist, die wandert. Das ist manchmal sehr schwer rauszuhören. Na gut, ich schaue jetzt einfach mal an die Feldkante. Außer Rehe. Nichts zu sehen. Und das Reh ist zu ruhig, als dass es auslösen könnte. Weil so ein hektisches Reh oder so ein angespanntes Reh, sage ich mal, könnte auch einen Alarm auslösen, der aber etwas milder ausfallen würde. Jetzt quasi auf der anderen Seite der Hecke und kann jetzt die ganzen kleinen Vögel gut sehen, die jetzt durch mich so ein bisschen irritiert sind und in so einem Holunderbusch hin und her fliegen. Also es ist immer wieder spannend und faszinierend auch zu erleben, wie viel Leben gleich hörbar und auch sichtbar wird, wenn es gebrochene Strukturen gibt. Also in dem dichten Fichtenwald, der unten sehr frei ist, mit hohen, hochstämmigen Bäumen, also viel Platz unten drunter, von der Krone her dicht, ist hier ein Heckenrand, eine Reckenhand, sehr dicht bewachsen mit Holunder und Faulbaum, Brennnesseln und Brombeeren, der dann gleich erstens Brutgebiet, zweitens Nahrung und drittens natürlich auch gute Verstecke für Jäger und Räuber bieten, die dann gleich Leben in die Bude bringen. Sehr schön. Gut. Ja, nach dem missglückten Versuch heute Morgen den letzten Teil aufzunehmen, denn die Batterien waren plötzlich alle. Die Entschlüsselung des Alarms ist also missglückt. Die Aufnahme ist missglückt. Sitze ich jetzt in einem wunderschönen Zirbelkiefernzimmer. Eine besondere Kiefer, die der Tannenherr ja ganz ausgezeichnet findet, um den letzten Teil aufzunehmen. Und heiße euch hiermit herzlich willkommen. Steigen wir doch gleich ein beim Tannenherr, um ein unser Nacharbeitungspunkte mal abzuhaken. Unsere Recherche, die haben wir mehr oder weniger vollständig vollbracht. Einiges habe ich zusammen mit den Kindern gemacht, einiges eher allein für mich. Ich bin da sehr vorsichtig, die Kinder zu nötigen, dann da mitzumachen. Ich finde es eher wichtig, dass sie mitkriegen und beobachten, da gibt es noch was aufzuarbeiten, da gibt es noch was zu machen. Und wenn das Interesse der Kinder größer ist oder wenn es besonders geteilte Erkenntnisse gibt, über die wir uns dann austauschen, finde ich das eine natürlichere Art und Weise. Sonst kriegt das schnell so was Schulisches. Und den Kindern geht es, glaube ich, eher auch um das Abenteuer, um das Erlebnis an sich. Und die Eindrücke werden nachhaltig sich in ihren Gehirnwindungen verankern. Und der Tannenherr, der Zirbelkieferherr, der auch andere Samen benutzt, den wir dort beobachten konnten, über den habe ich ein bisschen nachgelesen und war erstaunt über seine Art und Weise im Umgang mit der Nahrung. Also ich werde jetzt nicht über alle Einzelheiten berichten können, das würde hier den Rahmen sprengen, die wir dort entdeckt haben. Aber vielleicht zu einigen Highlights, Besonderheiten, die mir vorher noch nicht so klar waren oder die ich doch teilweise tatsächlich vergessen und verdrängt habe. Und beim Tannenherr ist es die Tatsache, dass er ja auch wie andere Herr Nahrungsdepots anlegt für den Winter. Und er legt sie in Astbäumen, also in Astgabeln oder in Rinden, abstehenden Rindenstücken, auch in Baumhöhlen und so weiter. Er legt ja so kleine Samen hin, ein oder zwei oder drei. Aber was andere hier nicht so explizit machen wie er, der Eichelherr vergräbt ja Eicheln auch. Das macht der Tannenherr auch. Der buddelt mit seinem Schnabel Löcher, aber anders als der Eichelherr legt er dort in diese Löcher richtig viele Samen. und ist sie plötzlich unten rein. Und da gibt es einen Forscher, der hat dann die Nahrungsdepots überprüft und hat dann in einem Depot 24 Nüsse gefunden, wobei in seinen normalen anderen Verstecken, die nicht im Bodenlöchern waren, in selbstgegrabenen, eher so 3 bis 4 Nüsse lagen. Das fand ich ganz interessant. Und es gibt einen extra Namen dafür, weil er eine Technik benutzt, wo ich nicht weiß, ob der Eiche die gleiche benutzt, das ich nicht glaube, denn der Begriff dafür nennt sich Zirkeln. Und zwar hackt er ein Loch in den Boden, geht mit seinem Schnabel dort rein und öffnet dann seinen Schnabel in diesem Loch und dreht sich dabei. Also dieses Schnabel aufsperren, das nennt man Zirkeln, und da drin versteckt er die Nüsse. Und höchst erstaunlich ist, dass bei seinen über 1000 Verstecken, die dann wiederum mit mehreren Nüssen bestückt sind, er 80% dieser Verstecke wiederfindet. Das ist nicht eine unglaublich erstaunliche Zahl. Denn wann sucht er diese Nahrungsdepots wieder auf? Im Winter, wenn die Landschaft sich komplett verändert hat, wenn eine dicke Schneedecke teilweise auf den alten Verstecken liegt. Und das ist nicht eine sehr erstaunliche Tatsache und nennenswert, hier auch mit euch zu teilen. Der zweite Vogel, der mich ja da sehr beschäftigt hat, der am Anfang eher so ein Rätselvogel war, weil ich mir ganz unsicher war, ob es hier Schneeammern gibt oder ob das der Schneefink ist oder der Schneesperling. Später habe ich ihn dann genauer sehen können und da musste ich doch mal da vor Ort im Telefon nachgucken, in einem App, um mir die Bestimmungsmerkmale gut merken zu können, weil es eine flüchtige Begegnung war. Der Vogel sah auch sehr zerrupft aus. Aber nach all den Merkmalen, die ich gesehen habe und vor allem auch durch seine Kontaktrufe, dieses Gip, 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 war ich mir ziemlich sicher, dass ich dort Schneefinken gesehen habe. Unter anderem, weil die Schneeammer hier unten gar nicht vorkommen kann. Die Schneeammer brütet oben in Skandinavien, die kann in der Zugzeit, könnte die mal hier auftauchen. Denn erstaunlicherweise sehen die sich, finde ich, im flüchtigen Blick, und ich glaube dann vor allem nochmal im Feld, sehr ähnlich von dem oberflächlichen Blick. Also der Schneesperling, unser dritter Sperling neben Haus- und Feldsperling, sieht ganz anders aus als die Sperlinge, die wir aus dem Flachland kennen. Der existiert oder lebt, sein Lebensraum befindet sich so ab 1,9. Wir haben ihn ein bisschen tiefer gesehen, das kann natürlich durchaus möglich sein, aber hoch bis zu 3.100 Metern, fand ich eine erstaunliche Zahl. Und dieser Schneesperling wurde früher auch oft Schneefink genannt. Also sind es nicht zwei verschiedene Arten, die da in meinem Kopf steckten, sondern eine Art. Womit haben wir uns noch beschäftigt? Ich glaube, die Salamander-Frage, die habe ich schon bei einem vorherigen Redebeitrag bearbeitet, dass der Alpensalamander, wie fast alle anderen Salamandern, auch lebendgebärend ist, nur nicht Larven oder Nymphen, besser gesagt, Nymphen zur Welt bringt. Also keine Eier, sondern Nymphen. Und normalerweise bei den meisten Salamandern sind das über Kiemen atmende Nymphen, die dann noch einen Teil der Metamorphose im Oberflächenwasser vollziehen. Beim Alpensalamander sind es Jungtiere, die über die Lungen atmen. Das zeichnet ihn besonders aus. Und womit haben wir uns doch beschäftigt? Ach ja, wir haben diese eine Steinbock-Begegnung gehabt. Capra ibex. Und mit dem Steinbock habe ich mich damals schon intensiver beschäftigt, weil es ja mein Sternzeichen ist und das Sternzeichen meines jüngsten Sohnes. Und das war mir schon klar, aber das ist vielleicht nochmal eine interessante Bemerkung. Der Steinbock wurde gejagt wie kein anderes Tier und bei ihm nicht wegen der Zerstörung oder Nutzung des Lebensraumes so stark dezimiert, sondern tatsächlich wirklich über die Jagd, weil ihm verschiedenste Heilkräfte auch zugesprochen wurden in all seinen möglichen Körperteilen. Ich habe dabei bei einer damaligen Recherche eine Literatur gefunden, wo über eine Apotheke berichtet wurde in Salzburg. Irgendwo in Österreich gab es eine Apotheke, die nur Steinbock-Produkte hatte. Unter anderem sind es die Bezuaren, deren teilweise so Wunderfähigkeiten zugesprochen wurden. Und die Bezuaren sind Kieselsteine, Steinchen wie Magensteine, aber halt nicht Magensteine, wie wir sie kennen, sondern wirklich Mineralien, die aufgenommen werden, um zu unterstützen, die Nahrung im Magen noch mehr zu zerkleinern.
Und diese Bezoaren bestanden aus diesem Kieselstein und aus Haaren und so Zusammenklumpungen von verschiedenen Nahrungsmitteln, die dem Magen entnommen wurden dann und aus denen dann wunderheilsame Mittelchen hergestellt wurden. Den Hörnern wurde große potenzfördernde Wirkung nachgesagt und, und. Und all das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Steinbock fast ausgerottet war. Die einzigen Steinbockvorkommen, die gab es da noch in einem Naturschutzgebiet, das damals entstand, unter einem bestimmten Typen, ich habe seinen Namen vergessen, aber das Gebiet ist relativ bekannt, ist das Gran Paradiso in Italien. Und dort gab es noch 30 Steinböcke, zumindest in der Literatur, in der ich nachgeschlagen habe, wird diese Zahl benannt. Auf jeden Fall extrem wenige. Und es gab Wilderer aus Österreich, die dann dorthin gereist sind, um Steinbockmännchen und mehrere Weibchen zu stehlen und sie dann in ihrer Alpenregion wieder auszuwildern. Und alle Steinböcke in der gesamten Alpenregion, egal ob in der Schweizer, der Alpenregion der Bundesrepublik oder der österreichischen Alpen und italienischen Alpen, stammen von diesen wenigen 30 Paaren ab, von vor, ich glaube im 18. Jahrhundert oder am Anfang 19. Jahrhundert war das. Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte, eine kleine Rettungsgeschichte. Ein Glück, weil es sehr beeindruckende große Tiere sind. Ich meine, das Gehirn der Männchen kann bis zu 100 Zentimeter lang sein. Das ist schon eine erstaunliche Zahl. Und nochmal als so Wiederholung, weil das immer wieder bei uns in den Kursen noch auftaucht, der Steinbock und die Gämse, die gehören zu den Boviden. Boviden sind Hornträger, zu denen auch Kühe gehören, Ziegen gehören. Steinbock und Gämse wären eher so eine Ziege, nicht wie das Mufflon, das eher ein Schaf ist. Und der Unterschied zu den Geweihträgern, den Cerviden, der lateinische Name für die Geweihträger, ist, dass sie ihr Geweih nicht jedes Jahr erneuern und nicht abwerfen, sondern auf der Schädelplatte tatsächlich Männchen und Weibchen ein Stirnzapfen haben aus Knochen, der auch wächst im Alter. Und über diesem Stirnzapfen ist ein Horn gestülpt. Ja, sonst hätte der Wikinger nicht trinken können, seinen guten Met aus einem Horn trinken können. Denn dieses Horn lässt sich dann nach dem Tod erst ablösen und ist vergleichbar mit dem Material, aus dem unsere Fingernägel bestehen. Bei den Geweihen der Hirschartigen ist es eher eine Knochenmaterialstruktur, die dann abgestoßen wird und jedes Jahr wieder neu gebildet über Blut. Das heißt, man kann dann tatsächlich bei den Ziegen, vor allem auch bei den männlichen Ziegen und Schafen, das Alter des Tieres anhand der Wulstungen am Horn oben ablesen, ungefähr. Ja, man kann dann sagen, sehr alt, mittelalt. Ich würde da nicht genau auf die Jahre gehen. Es wurde zwar versucht, wird zwar versucht, aber halte ich mal für eine nicht so hundertprozentig zutreffende Aussage. Also das war ein kleiner Steinbock-Exkurs. Und zu unseren Pflanzen. Ich habe jetzt eine Pflanze noch. Es gab wirklich sehr viele blaublühende Pflanzen. Das war erstaunlich. Der weiße Germer hat leider schon seine Blütezeit hinter sich gehabt. Und wir haben verschiedene Glockenblumen gesehen dort. Wir haben ja auch Augentrost gefunden und wir haben uns mit diesem Frauenmantel beschäftigt, dieser spezielle Frauenmantel, der tatsächlich verschiedene Namen hat. Also das ist eine Altimilla-Art und Altimilla alpina ist klar, Altimilla in den Bergen. Und der Frauenmantel, dieser Alpenfrauenmantel, das ist einer seiner deutschen Namen. Ein zweiter wäre tatsächlich der Silbermantel, habe ich mich richtig erinnert. Sehr schön aussieht. Und das Erstaunlichste, was ich gefunden habe über diese Pflanze, ist, was mir vorher nicht klar war, dass es sowas überhaupt gibt, ist eine, ich nenne mal den Fachbegriff, eine apomiktische Fortpflanzung. Was heißt das? Eine apomiktische Fortpflanzung bezeichnet eine Fortpflanzung, die ohne Bestäubung stattfindet. Und da bin ich nicht weiter in die Tiefe getaucht, denn ohne Bestäubung, wie wird dann genetisches Material ausgetauscht, wie pflanzt sich diese Pflanze überhaupt fort? Da, soweit bin ich noch gekommen. Die Samen entstehen aus diploiden Zellen, also die Pflanze an sich In der Pflanze an sich findet Zellteilung statt. Nur dadurch gibt es ja kaum einen Austausch von männlicher und weiblicher Pflanze, das Erbgut betreffend. Das heißt, es gibt bei diesem Alpenfrauenmantel zig Unterarten, weil erstmal das Erbgut in der eigenen Art bleibt. Und die Frage, die für mich noch offen ist und zu klären ist, vielleicht unterstützt mich ja jemand, der das hört und sich damit auskennt und schreibt mir gerne eine Mail oder eine gute Quelle, wo man das nachlesen kann. Wie wird denn dann überhaupt Erbgut ausgetauscht? Und wie kann diese Pflanze überhaupt sich evolutionär so entwickelt haben, wenn sie immer nur in ihrem eigenen Erbkodex sich bewegt? Fragezeichen. Gibt es da überhaupt keine Bestäubung? Wie findet da überhaupt Austausch statt oder gibt es das? All diese Fragen habe ich mir noch nicht beantworten können. Und dann haben wir uns natürlich mit dieser Pflanze beschäftigt, die uns die ganze Zeit in Atem gehalten hat, Aconitum. Auch da gibt es verschiedene Arten. Das ist der blaue Eisenhut, den haben wir ja beschrieben. Die Form der Blätter, die habe ich glaube ich auch schon korrigiert, dass das nicht quirlig, sondern fingerig angeordnete Blätter sind. Und daher auch der Name Hahnenfuß. Gewächse, zu denen gehört der, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Vielleicht auch nicht. Aber die Blätter sehen sehr aus wie Hahnenfußgewächse. Blauer Eisenhut wegen der Blütenform. Er sieht wirklich aus wie so ein Ritterhelm eigentlich. Und wir sind so ein bisschen auf YouTube rumgesurft, haben uns da ein paar Videos angeschaut und mein Sohn hat schön, das habe ich wiederum mit meinem Sohn zusammen gemacht und der hat schön abgefeiert, weil in dem einen Video hieß es: Heute beschäftigen wir uns mit der giftigsten Pflanze der Welt, der Eisenhut. Er wächst in unserem Land. Und dann sah man so einen sympathischen, wilden Typen vor dem Eisenhut sitzen. Im zweiten Video begann die Ansage mit: Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Eisenhut. Er ist die giftigste Pflanze in Europa. Auch ein wilder Typ oben in den Bergen vor dem Eisenhut. Und im dritten Video hieß es: Der Eisenhut, eine der giftigsten Pflanzen in Deutschland. Ja, und da musste er sehr schmunzeln. Es ist tatsächlich wirklich eine extrem giftige Pflanze. Bei dem weißen Germa, die eine von diesen drei giftigen Pflanzen ist, ja, der blaue Eisenhut, der weiße Germa und der Seidelbast. Am weißen Germa habe ich eine Zahl noch im Kopf. Die habe ich mir jetzt gar nicht notiert, aber eine Zahl im Kopf. Wenn ich die richtig gelesen habe, ich bin immer so schlecht mit Zahlen. Ein Fünfzigtausendstel Milligramm reichen aus, um eine allergische Reaktion auszulösen in Form von Niesen von diesem Blütenstaub. Beim Aconit wusste ich, dass der Aconit hat ein Kontaktgift. Also es ist keine gute Idee, sich in so ein Aconitfeld reinzusetzen und die ganze Zeit einen riesen Blumenstrauß in sich in der Hand zu halten oder an den Blüten rumzufummeln die ganze Zeit und sich mit diesem Blütenstaub zu bedecken, weil es wirklich hochgradig giftig ist. Da reichen wenige Gramm, also man spricht von 2 Milligramm der getrockneten, zu Staub vermahlenden Wurzel, um einen erwachsenen Menschen tödlich zu vergiften. Und unter anderem ist es eine der wenigen Pflanzen, die auch ein Kontaktgift hat. Und nun dachten wir dann, oh Gott, wie lange dürfen wir? Wir mussten teilweise durch Aconitfelder durchlaufen und sind dann da fast Slalom gelaufen. Und immer wieder kam bei den Jungs dann auch die Angst hoch, oh Gott, vergiften wir uns jetzt? Und ich bin beim Bergklettern, die Alpenwiesen hoch, habe ich in den Aconit gefasst, oh Gott, werde ich jetzt sterben? Und ich musste dann ein bisschen für Beruhigung sorgen, weil es war mir klar, dass die jetzt nicht sterben würden und habe deswegen nochmal versucht, so genau wie möglich zu gucken im Internet. Wie kontaminierend, wie stark, wie tödlich, wie giftig ist wirklich dieses Kontaktgift, das quasi auch über die unverletzte Haut aufgenommen werden kann, ja. Und das Einzige, was ich so rausfinden konnte, ist, dass wirklich gefährlich wird wohl die Aufnahme über die Schleimhäute. Also das Einatmen kann dazu zu einer starken Vergiftung führen, wenn der Blütenstaub sich bewegt. Das Benutzen der Pflanze und dann der Kontakt mit ungewaschenen Händen im Mund oder Tatsache die verarbeitete Pflanze zu schweren Vergiftungen, mit denen auch im Mittelalter Leute tatsächlich umgebracht wurden, Konkurrenten ausgeschaltet wurden. Ob die Geschichten mit dem Kontaktgift wirklich so stimmen, wage ich jetzt zu bezweifeln, denn ich hatte mal so Geschichten im Kopf, wo dann einfach nur Blätter unter das Laken des Konkurrenten gelegt wurden und dann in einer heißen Sommernacht, in der geschwitzt wird oder transpiriert, das Gift die Möglichkeit hatte, in die Haut über die Poren einzutreten. Und es ist tatsächlich möglich, dass Gift über die Poren eintritt, aber was ich, wie weit ich bisher gekommen bin, und ich habe Menschen gesehen dann in Videos, die die Pflanze in der Hand hatten, Pflanzenkenner, wage ich zu bezweifeln, denn ich habe sowas gefunden wie, dass es so Nesselfieber erzeugt. Also es sind so kleine Pusteln, die dann auf der Haut entstehen oder starke allergische Reaktionen oberflächlich auf der Haut bis hin zu Fieber. Schüben, aber keine tödlichen Vergiftungen. Also wer da was anderes gehört hat, was anderes gelesen hat und noch mehr Informationen hat, dazu bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Noch eine gute Quelle von euch zu erfahren. Ja, und nun die beiden Highlights, die uns während des Podcasts auch immer wieder beschäftigt haben. Das waren einerseits der Mohrenfalter. Und da ich jetzt schon eigentlich länger gesprochen habe als gedacht, versuche ich das möglichst kurz zu halten. Beim Mohrenfalter, der tatsächlich Mohrenfalter heißt und nicht Dunkelalpenfalter, so wie ich ihn dann erstens anfänglich getauft habe, um ihn dann später dem Namen zu geben, 2 Orangepunkt Vorderflügel Schwarzpunkt. Ah nee, wie habe ich es genannt? Moment. Ich habe ihn genannt. Vorderflügel 2 Orangepunkt, 3 Schwarzpunkt. Hinterflügel, 3 Orangepunkt, 3 Schwarzpunktfalter. Ich glaube, so haben wir ihn getauft. Und mit dieser Namensbezeichnung sind wir dann in die Bücher gegangen. Und das war schwieriger als gedacht. Immer wieder stieß ich zwar auf Mohrenfalter. Und jetzt müsste ich eigentlich mal noch recherchieren, ob Moore immer assoziiert wird mit Menschen, die im afrikanischen Kontinent groß geworden sind oder Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent oder Menschen, die dunkle Hautfarbe haben. Das weiß ich gar nicht so genau. Das muss man sich jetzt fast mit Namensforschung nochmal beschäftigen. Dazu bin ich gar nicht gekommen. Jedenfalls offiziell heißt der Mohrenfalter. Denn es gibt zig Arten von diesen Mohrenfaltern. Allein im Ammergebirge, in dem wir uns hier befinden, allein im Ammergebirge gibt es 80 Unterarten dieses Falters. Ja, dieser Wahnsinn, das gibt es ja gar nicht. Und daher, jetzt bei der anderen Wanderung, die wir jetzt schon seit dieser Übernachtungstour da gemacht haben, habe ich mich auch wieder am Mohrenfalter in einem ganz anderen Tal entdeckt, die ganz anders aussahen. Die sahen, würden dann eher heißen Vorderflügel 4 Orangepunkt, 4 Schwarzpunkt, Hinterflügel Orange Band, 5 Schwarzpunktfalter, die aber alle zu diesen Mohrenfaltern gehören. Und worauf ich dann gestoßen bin, ist, dass das zu dieser Art gehört. Dass die so regional sich vermehren und verbreiten, dass quasi von dem einen Tal zum anderen Tal Unterarten entstehen können, weil die nicht über diese Täler rübergehen und dann tatsächlich auch in großen Mengen ihre Eier ablegen. Und daher auch in großen Mengen dann gehäuft an einer Stelle auch vorkommen und sich viel von Blütennektar ernähren. Also einmal kommt diese Artenvielfalt oder Unterartenvielfalt und der Unterschied zu einer Unterart und einer Art ist, also eine Art kann sich miteinander verpaaren und gleiche Artgenossen wieder hervorbringen, die fortpflanzungsfähig sind und das gleiche gilt für Unterarten. Das heißt, Unterarten haben sich einfach in anderen Regionen entwickelt, sehen ein bisschen anders aus. Sind aber, wären aber in der Lage, wenn ich aus dem einen Tal oder aus dem Ammergebirge und aus den Tiroler Alpen ein Mohrenfalter-Männchen und ein Mohrenfalter-Weibchen zusammenbringen würde, die sich verpaaren, würden sie fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen. Anders als bei, jetzt fallen mir jetzt gerade nur Beispiele aus der Säugetierwelt ein, wie anders als bei Pferd und Esel. Das Muli ist nicht fortpflanzungsfähig. Das bezeichnet das. Das heißt, das Aussehen ist ein bisschen anders und dadurch wird die Bestimmung natürlich schwer. Alle haben dann leicht anderen lateinischen Namen. Und die Zahl 80 Unterarten allein im Ammergebirge, die fand ich am erstaunlichsten, die ist bei mir hängen geblieben. Und das hat auch natürlich dann dazu geführt, dass es für uns so schwer war am Anfang, die zu bestimmen, weil diese Fleckung der Orangen, also man muss sich den Falter so vorstellen, der ist sehr dunkel. So einen flatterigen Flug, wenn er sitzt, ist am Vorderflügel und am Hinterflügel ein breiteres oranges Band zu sehen, was teilweise in Flecken unterteilt ist oder als gesamtes Band zu erkennen. Darauf wiederum sind verschiedene Anzahl schwarzer Punkte und in diesen schwarzen Punkten wieder weiße Punkte. Das ist eine sehr markante Zeichnung. Und diese Unterschiedlichkeit, die ist uns tatsächlich dort schon aufgefallen. Und das Häufigste, was wir dort gesehen haben, war dieses Vorderflügel, zwei orange und drei schwarze Punkte drin. Und diese weißen Punkte, in jedem schwarzen Punkt ist immer ein weißer Punkt. Und am Hinterflügel waren es drei orangene mit jeweils einem schwarzen Punkt. Also drei orange, drei schwarze Punkte. Mein Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert. Ich drifte da ein bisschen zu sehr ab. Was ich nicht gefunden habe, aber in der Literatur, ist, dass der Aas frisst oder dass er als Imago, als Falter, sich von Salzen, Aas, Losung und so weiter ernährt. Aber sorry, der saß auf unseren ganzen schweißnassen Klamotten die ganze Zeit. Er saß auf Wegen, wo, wenn wir dann genauer hingeschaut haben, teilweise war es wirklich schwer zu sehen, mal eine plattgefahrene Kröte gelegen haben muss oder auf Losungshaufen. Also der Falter hat sich definitiv von diesem Zeug ernährt. In der Literatur habe ich bisher nur gefunden, dass er sich von dem Nektar von Blüten ernährt. Da braucht man dann wahrscheinlich Spezialliteratur oder Leute, die sich damit ganz intensiv beschäftigt haben. Und als Phologe ist man kein Falterforscher. Auch wer da noch mehr drüber weiß, gerne, lasst uns doch unser Wissen teilen miteinander, kann gerne mir eine E-Mail schreiben unter vogelpodcast@gmail.com. Ich glaube, das ist die E-Mail-Adresse. Wenn nicht, einfach an unsere Wildnisschule. Und vom Mohrenfalter weg zur Highlightspur, die ich dann ja am Ende im letzten Redebeitrag noch benannt habe, zum was macht denn jetzt hier eine Wespe hier oben drin? Ich dachte, die mögen keine Zirbelkäfer. Nein, Quatsch. Zum Huhn. Also ich habe da, als wir zurück waren aus den Bergen, habe ich natürlich dann, das ist so meine Art, wenn ich was Besonderes, in meinen Augen was Besonderes entdeckt habe, muss ich es gleich allen möglichen Leuten erzählen. Ich habe meinen ersten Mentor, der mir Vogelsprache beigebracht hat, kontaktiert, angerufen. Das ist der Ralf Müller. Auch sehr zu empfehlen für alle, die noch Literaturmangel haben oder sich informieren möchten über oder tolle CDs, Bücher, Literatur zunutze ziehen zum Thema Vogelsprache. Ralf Müller mit seiner Wildnisschule, der hier ganz in der Nähe wohnt, der kennt sich hier ein bisschen aus und der hat gesagt, ja, es kann durchaus sein, dass da oben auch Burghühner vorkommen. Die können hier überall vorkommen, vereinzelt. Es gibt dort bei ihm in der Ecke, das ist dann eher so Sonthofen, da auch ein schönes Schutzgebiet, wo ganz viel getan wird für den Schutz dieser Hühner. Und es sind tatsächlich diese drei: Schneehuhn, ganz weit oben, Alpenschneehuhn heißt es, das Birkhuhn, das Auerhuhn und das ganz, ganz kleine Haselhuhn. Und ich war schon auf der richtigen Spur. Schneehuhn von der Größe und Haselhuhn von der Größe des Trittsiegels rauszuschmeißen. Und dann bleibt noch Auerhenne und Birkhenne, weil die weiblichen Vögel deutlich kleiner sind als die männlichen. Und habe dann Joschas tollem Buch Tierspuren Europas nachgeschaut. Konnte da wie so oft mit den Zahlen leider nicht so richtig was anfangen. Und weil es wiederum nicht meinen Messungen da draußen entsprach. Lange Rede, kurzer Sinn. Durch mein Weitererzählen und alle damit zutexten, hat mir dann ein Einheimischer hier dann einen Link geschickt. Ach, guck mal, du hast mir ja vorhin von den Birkhühnern erzählt, ich habe hier was gesehen. Im Naturparkzentrum gibt es gerade eine Raufußhühnerausstellung, eine Wanderausstellung, die heißt die Wilden Hühner. Und dann habe ich das gegoogelt und habe ich nachgeguckt, ah ja, okay, da gibt es jetzt vier geführte Ausstellungstermine, die passen nicht in unseren Urlaub hier rein, aber da stehen quasi ein paar Exponate und ich habe ja nur meine beiden Federn gefunden und dachte, da muss ich hier unbedingt hin. Ganze Familie mitgeschleppt, ihnen noch ein Eis versprochen, dass sie alle motiviert sind. Und dann sind wir in diese Ausstellung rein und im Vorhinein noch, besser gesagt, beim Posten von diesen ersten Podcast-Teilen habe ich mir die Fotos nochmal genau angeschaut. Und wenn ihr auf diese Fotos nochmal raufschauen wollt, auf meiner Internetseite, da gibt es ein Foto von diesem Sandbad beim zweiten Teil, glaube ich. Da seht ihr die beiden Federn und wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr neben der größeren noch eine dritte Feder, die wir auf dem Foto dann entdeckt haben, aber vor Ort übersehen haben. Also wieder so ein tolles Wahrnehmungsphänomen, wo unser Hirn überall hinguckt. Also unser Hirn ist ständig eigentlich angeregt zu vereinfachen, zu simplifizieren. In meinen Augen ja, um Zucker und Fett also Fugger und Z zu sparen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit diesen beiden kleinen Federchen, diese Ausstellung, diese Wanderausstellung, habe dann da die Frau angesprochen, die den Laden da am Laufen hält. Die betont hat, sie ist keine Biologin, sie kennt sich nicht aus. Dann habe ich gesagt, dann geben Sie mir doch mal die Vitrinenschlüssel, weil so durch das Glas komme ich da nicht an diese ausgestopften Birkhennen und Auerhennen ran. Ich muss die in die Hand nehmen und das Licht halten und die Federn daran halten können. Dann hat sie mir den Schlüssel gegeben und dann bin ich mit meiner Schwiegermutter hin und dann haben wir die Federn dran gehalten und dann kamen wir nochmal richtig ins Trudeln. Erstens waren die Füße natürlich an diesen Vögeln geschrumpft. Das heißt, die waren kleiner als eigentlich der Abdruck, den wir da draußen gefunden haben. Und Auerhenne und Birkhenne, zumindest bei den Exponaten, die wir da in der Hand hielten, waren sich sehr ähnlich in der Größe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir noch diese Federn. Wir hatten eine Unterschwanzdecke und wahrscheinlich eine Brust oder so Kehle. Und dann haben wir die auch noch daran gehalten und haben uns echt schwer getan, weil wir natürlich auch nicht diese Exponate komplett auseinanderrupfen konnten und so. Also es war immer noch ein bisschen unklar. Aber die Tendenz war ziemlich eindeutig zu Birkhenne. Und es entsprach auch dem, was ich habe wegfliegen sehen. Ich habe Auerhennen schon mal gesehen, oben in Schweden. Und das sind durchaus massige, fette, große Vögel, auch die weiblichen, um einiges größer als die Birkhennen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eine Birkhenne getroffen haben, da oben in den Alpen. Und eine Unterschwanzdecke und eine Brustfeder gefunden haben. Wirklich schön abgetarntes Gefieder. Jetzt habe ich Tatsache noch eine Zecke entdeckt. Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin gerade so am Zecken einsammeln. Das ist unglaublich. Ja, und damit hätten wir dieses Rätsel, ich sag mal in der Ausstellung habe ich gesagt, zu 85%. Inzwischen ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und es hat sich gewandelt in 92%. Also zur 92%iger Wahrscheinlichkeit haben wir dieses Rätsel auch gelöst, dass das Birkhennen sind. Und ich habe es gepostet bei Ornito und ich empfehle nochmal hier allen besondere Beobachtungen und auch, was ich leider nicht hinbekomme, auch allerwelts, in Anführungsstrichen, allerwelts Beobachtungen dort zu posten. Ihr könnt eure kleinen Erfolge durchaus damit feiern, indem ihr, wenn ihr einen Vogel bestimmt habt und auch wenn es nur eine Kohlmeise oder eine Blaumeise ist, die für uns Zoologen ja einen besonderen Wert haben, postet es ruhig bei Ornito, weil gerade diese häufigen Arten, über die gibt es natürlich weniger Daten, weil man denkt, ach, die sind häufig, die brauche ich da nicht posten. So denke ich unter anderem auch. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist jede Information, die dort eingeht, durchaus sinnvoll und wertvoll, weil die verarbeitet werden und auch in der entsprechenden Fachliteratur in den Neuausgaben immer wieder berücksichtigt werden. Also postet so viel ihr wollt. Seid euch nur sicher, dass das, was ihr postet, Hand und Fuß habt. Ornito.de mit TH, Ornito. Sehr zu empfehlen. Und auch bei meinem Blogeintrag auf der Homepage ist das verlinkt, die Seite. Also, unsere Birkhenne ist weiterhin noch unser Highlight und ich habe mich dann in der Ausstellung natürlich, haben wir so ein bisschen rumgelesen und es ist wieder eine dieser Schirmarten. Also wenn du Birkhuhn schützt, wenn du Auerhuhn schützt, wenn du Haselhuhn schützt und Schneehuhn schützt und das noch seltenere, da bin ich dann auch, habe ich auch noch nicht weiter recherchiert, Steinhuhn, das interessanterweise bei der Ausstellung das Maskottchen war, also immer so als kleines Symbol dargestellt. Die Frau konnte mir auch nicht sagen, warum das gerade das Maskottchen ist, obwohl es in der Ausstellung nur um diese anderen drei Arten, vier Arten ging, also Hasel, Schnee, Auer und Birkhuhn. Ja, da findet man immer wieder so witzige Paradoxen. Wir haben jedenfalls gelesen, dass diese Schirmarten einfach daher so besonders sind und auch so wertvoll, um sie zu schützen, oder so sinnvoll, sie zu schützen, weil einfach extrem viele Arten da noch dranhängen, wie wir es ja schon öfter in den Podcasts besprochen haben. Also eine Schirmart oder eine Indikatorart, an der bestimmte Insekten, bestimmte Pflanzenarten und natürlich noch weitere Tierarten, also Säugetierarten oder Vögel und wahrscheinlich auch Amphibien mit dranhängen als Satellitenarten, die da um diese Art herum wie Satelliten kreisen. Das heißt, ich schütze eine Art und damit gleich viele, viele weitere bis hin zu ganzen Lebensräumen. Ja, also soweit mal ein kleiner Einblick in unsere Recherche. Und ihr merkt schon, es ist umfangreich. Ich könnte jetzt noch um einiges weitermachen, aber wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und ich möchte eure Aufmerksamkeit nicht überstrapazieren. Und beende mit einem kleinen offenen Rätsel, denn das Tolle an so einer Recherche und gleichzeitig das Frustrierende, aber inzwischen jetzt, ich bin jetzt 44, kann ich immer mehr darüber lächeln, wenn diese Gedanken in meinem Hirn durchstreifen, wenn ich mich dann mit diesen Arten oder mit diesen Landschaften, ob jetzt bei mir zu Hause oder in Gegenden, wo ich jetzt nicht so stark beheimatet bin, aber mich trotzdem regelmäßig auch bewege, weil das sind eigentlich einer von unseren drei Orten. Entweder sind wir hier unten in den Bergen, bei uns im Fleming oder oben an der Ostsee, woanders fahren wir eigentlich nicht hin. Also mit diesen landschaftstypischen Merkmalen beschäftige, dann stelle ich natürlich fest, dass es noch so viel mehr zu erfahren gibt. Und man könnte sich noch so tief hinein denken und fühlen und sich mit diploiden Zellen und Giftkontaminierungsmöglichkeiten und Sozialstrukturen in Steinbockrudeln und welche Salamanderarten es noch überall gibt und beschäftigen. Ja, also es bleiben mehr Fragen, es entstehen mehr Fragen. Das müssen wir wiederum ertragen, um uns gelassen und heiter zurückzulehnen und uns dann zu entspannen und das große Bild zu sehen, um dem Staunen und dem Raunen der Unwissenheit sozusagen Platz zu geben und entspannt durchzuatmen. Und das letzte Rätsel ist ein Beiname, der wohl in Österreich häufiger benutzt wird, zum alten Frauenmantel. Und zwar heißt er dort oft: Nimm mir nichts. Nimm mir nichts. Warum heißt er Nimm mir nichts? Wer weiß es? Schreibt mir gerne. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich fand es einfach nur witzig. Im zweiten Teil von diesem Redebeitrag, ich bemühe mich zu sortieren gedanklich, um das nicht zu sehr auszuschweifen. Ich kann gern, wenn da Interesse besteht, nochmal mehr drüber sprechen. Aber es gibt zwei Themen, die für mich noch offensichtlich angesprochen habe. Das eine ist: Ey, der Wernicke nimmt sich's raus, da illegal da im Naturschutzgebiet da abseits der Wege unterwegs zu sein. Das klang ja augenscheinlich oder ohrenscheinlich immer wieder auch in meinen Bemerkungen durch, wenn wir uns auf Gemsenwegen bewegen oder auf Kuhwa-Ws. Bei uns gibt es den Kunstwanderweg, den wir abkürzen mit Kunstwanderweg mit Kuhwa-W. Hier war es dann wirklich der Kuhwanderweg, also der wirkliche Kuhwa-W. Und nicht auf ausgezeichneten Wanderwegen. Was ist, wenn das jeder machen würde? Dann wären diese Naturschutzgebiete keine Naturschutzgebiete mehr. Und wenn du dann da erwischt wirst und so weiter, da tauchen natürlich viele ambivalente Fragen auf. Also die ernst zu nehmen sind, finde ich. Und ich müsste mir ernsthafte Gedanken machen, wenn das wirklich alle machen würden. Und Wildnis in Anführungsstrichelchen. Wo gibt es in Mitteleuropa schon noch richtige Wildnis? Und dieses Spagat, in dem wir uns bewegen, ist: Wie sollen wir unseren Kindern der Natur beibringen oder Naturerfahrungen schaffen, wenn wir uns nur auf vorgefertigten Wanderwegen oder durch solche Wanderausstellungen über die wilden Hühner, die Raufußhühner, da bewegen, die, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, so ermüdend und einschlafend sind, dann schaue ich mir da einen digitalen Film an, da über die Raufußhühner, dann drücke ich da auf den Knopf und das Ding funktioniert nicht, da höre ich dann doch kein Geräusch und halte mir das Ding, was sich 1000 Leute ans Ohr gehalten haben, auch ans Ohr und es funktioniert einfach nicht. Und dann gehe ich da in ein mit Spiegelkabinett, wirklich ganz nett gemacht und schöner Musik und Waldgeräuschen, in so einem kleinen, mit Pappe gebauten Raum, voll verspiegelt, um ein Waldgefühl zu entwickeln. Mann, Leute, also dann ist da noch ein Baumwipfelpfad da reingebaut und haben sie den schönen Auwald da völlig zerschandelt, um das Gefühl zu geben, durch die Baumwipfel zu laufen. Wenn ich so den Kindern Natur ausschließlich beibringe, bleibt es doch an so einer technisch digitalisierten, von außen durch die Plexiglasscheibe beobachteten Naturerfahrung, erfahrene Naturerfahrung, ja. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Natürlich gehe ich in ganz sensiblen Gebieten, nicht abseits der Wege. Und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, wir Wildnisleute sind diese tollen, naturverbundenen Leute, die sich alles erlauben können und so weiter. Nein, ganz und gar nicht. Naturverbundenheit ist kein fester Aggregatzustand, sondern ich muss mich jeden Tag eigentlich oder jeden Moment, jeden Augenblick wieder neu verbinden mit Natur. In diesem Moment, gerade jetzt, egal ob ich Wildnispädagoge bin, egal ob ich Mentor bin, ob ich nur ein Teilnehmer bin in irgendeinem Kurs oder Spaziergänger im Wald, ich kann ganz unverbunden durch die Natur laufen, egal wie viele Jahre ich das schon praktiziere. Oder ich kann mich ganz bewusst auch verbinden und mich einfühlen in eine Landschaft, ohne behaupten zu wollen, dass dann alle meine Entscheidungen tragbar sind und völlig richtig und legitimiert. Legitimiert. Ihr wisst, was ich meine, also berechtigt sind. Wie bin ich da rangegangen? Also einmal gibt es eine Grundaussage. Die Grundaussage ist, und das haben wir hier erlebt, sobald wir in der Touri-Gegend sind, da sind die Massen, und das siehst du im Wald, hier laufen Massen durch. Das siehst du an den abgerissenen Pflanzen, abgeknickten Ästen etc. Als wir in die Berge hochgelaufen sind, da haben wir zwei Mountainbiker entdeckt, die da die Wege lang gefahren sind. Das waren ganz sympathische Typen. Ich sehe das sehr kritisch, mit dem Mountainbike durch die Alpen zu heizen, genauso wie das Skifahren im Winter. Aber ich sag mal, die Spreu trennt sich relativ schnell vom Weizen. Wenn ich in der Nähe eines Naturparkzentrums einen Spaziergang mache, begegne ich Hunderten von Menschen. Gerade in so einem Touri-Ort wie hier. Sobald ich dann mich mal 2 Kilometer davon entferne, begegne ich nur noch 50%. Jetzt gehe ich runter von einem ausgezeichneten Wanderweg, aber bewege mich immer noch auf offiziellen Wanderwegen. Da begegne ich noch, da geht es plötzlich rapide runter, vielleicht noch 5% der gesamten Besucherzahl. Und jetzt gehe ich auf ausgetretenen Kuhwegen, also so eine Kuh wiegt nun mal um einiges mehr als ich, auch mit Rucksack hinten drauf und verdichtet den Boden und frisst die Pflanzen dort. Und wenn ich mich auf diesem Pfaden, auf diesem Kuhwegs bewege oder später dann auf den Gemsenwegen, da treffe ich dann fast nur noch 0,1% dieser Leute. Also das heißt, wenn es alle tun würden, müsste ich mein Verhalten überdenken. Ich könnte nicht mehr so mit meinen Jungs durch die Berge gehen, weil wenn es alle tun würden, würde es nicht funktionieren, weil dann würde es diese Landschaften bald nicht mehr geben. Wir sind zu viele Menschen geworden. Nur der Fakt ist, wir tun es nicht. Die meisten Leute tun es nicht. Es gehen die Menschen nicht abseits der Wege. Da bestehen so viele Ängste. Und so viele Faktoren spielen eine Rolle, warum sie es nicht tun. Und solange sie es nicht tun, kann ich mit einer gewissen Achtsamkeit und Bedachtheit, weil ich mich ja im illegalen Bereich befinde. Und diese Illegalität entsteht ja durch die, in Anführungsstrichen, Degeneration, diese Kontaktlosigkeit, dass die Leute nicht mehr wissen, wie man ein sicheres Feuer macht, dass die Leute nicht mehr wissen, welcher Jahreszeit ich mich wo wie bewegen kann und so weiter. Ja, also ich kann abseits der Wege gehen, wenn ich mich außerhalb der Brut- und Setzzeit befinde. Diese Burghühner da oben, die ja wahrscheinlich sehr störungsempfindlich sind, sind jetzt aber nicht auf ihren Eiern, sind auch nicht mit ihren Jungtieren jetzt noch zusammen. Die Zeit, das ist durch, das Thema. Die sind jetzt flexibel. Wir haben beim ersten Abend sehr viel über unsere Lautstärke und Kontaktrufe gesprochen. Wir haben Tiergeräusche genommen, um nicht als Mensch so ein Riesenstörfaktor da oben zu sein. Wir haben unsere Stimmen gedämpft. In der Stadt kann ich sehr laut sein, im Wald kann ich auch sehr leise sein und mich einfach achtsamer bewegen. Und ich kann gucken, wo gehe ich lang, wo zertrete ich was oder auch nicht, wo lege ich mich hin, wie hinterlasse ich mein Schlaflager. Und wir haben jetzt kein Feuer gemacht, aber wenn ich irgendwo ein Feuer machen würde, nie würdest du eine unserer Feuerstellen entdecken, außer du suchst natürlich explizit als hochausgebildeter Spurenleser. Danach natürlich würde man da dann Spuren davon entdecken können. Aber wenn ich mitten im Naturschutzgebiet fette Feuerstellen sehe, und zwar nicht nur eine, sondern innerhalb von 50, 60 Metern drei illegale Feuerstellen mit dicken Steinen drumherum und dann noch, wo klar ist, wenn man ein bisschen rumbuddelt, dass da auch Müll verbrannt wurde drin, also Kronkorken, weiß ich was, dann sehe ich, okay, die Leute können kein Feuer machen. Das ist natürlich verständlich. Und das neben dem Schild, hier ist Feuer machen verboten. Also wenn ich da mal eine kleine Feuerstelle mache, um meinen Fisch zu braten, dann nehme ich doch nur Holz, was so groß ist, dass es danach sofort komplett verbrannt ist. Und lass diese Feuerstelle komplett verschwinden. Geh ganz sicher, dass da kein Schwelbrand entsteht. Wenn ich irgendwo geschlafen habe, meinen Schlafplatz hinterlasse, gehe ich nicht einfach, sondern schaue mich nochmal um und bereite den Platz wieder so auf, dass er nicht einlädt, für andere da zu schlafen, sondern dass er eher aussieht wie so ein Gämsenschlafplatz oder wie so ein Rotwildschlafplatz. So dass ich schaue, dass die Spuren, die ich hinterlasse, schöne Spuren sind, in Anführungsstrichen. Und umso mehr ich natürlich weiß, umso mehr ich mich einfühlen kann in eine Landschaft, umso schöner werden die Spuren sein, die ich hinterlasse. Das heißt, dieses Thema Wildnis oder Wildnisprägung, ich bin der Meinung, dass sehr wohl Menschen früher diese paradiesischen Wildnisbeschreibungen, die wir oft von Naturforschern oder in der großen Zeit der Entdecker nachlesen können, dass das alles Landschaften sind, die vom Menschen mitgestaltet wurden, dass diese schöne Wildnis, betretbare Wildnis erst durch die Menschen entstanden ist. Heute sind wir allerdings so viele geworden, das ganze Verhältnis hat sich sowas von verschoben und ist so aus dem Gleichgewicht geraten, dass wir einiges natürlich in Frage stellen müssen und uns nicht mehr einfach so wild durch die Walachei bewegen können. Und wir haben viel gesprochen auch mit den Kids darüber. Also es kam immer wieder die Frage, ist das gerade illegal, was wir machen? Ist das gerade illegal? Und ich habe bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Rangern oder Leuten, die ich getroffen habe. Und dem Mitnehmen von Müll, das ist auch eine schöne Spur, die man hinterlassen kann, dass wir aufräumen hinter den Leuten, denen mal zufällig was aus der Tasche gefallen ist wahrscheinlich. Also gute Erfahrungen gemacht im Austausch dann mit Leuten, die sich um diese Landschaft kümmern, was natürlich in Nationalparken und so weiter Ranger sind. Da ganz gute Erfahrungen gemacht im Austausch damit. Und ambivalent bleibt es. Es gibt dort kein richtig oder falsch, auch das bleibt. Und es ist eine spannende Frage, sich damit zu beschäftigen und das immer wieder auch zu bewegen. Und ich finde es wichtig, wenn wir bestimmte Grenzen dehnen oder überschreiten, dass wir uns dessen bewusst sind. Und dass wir achtsam damit umgehen, in welcher Jahreszeit tun wir es, wo bewege ich mich, also wie gut kenne ich mich in dieser Landschaft aus. Und vielleicht können wir auch dort dann üben, eher erstmal innezuhalten und zu beobachten, auch wenn es nur einige Minuten sind, ist das der richtige Schlafplatz hier oder ist es besser, woanders hinzugehen? Und uns darin zu üben, diesen Raum dazwischen und den Raum darüber hinaus zu erleben und zu erfahren und wieder in Kontakt zu treten mit so, wie die Andros sehr gerne das nennen, mit so dieser Weltenseele, mit dem da draußen, mit auch der Unverfügbarkeit. Lies gerade so ein spannendes Buch von Hartmut Rosa über die Unverfügbarkeit, dank an Sascha, über die Unverfügbarkeit der Landschaft. Also, was ist verfügbar für mich gerade, was entspricht der Situation gerade, um meine Bedürfnisse zu stillen oder wo muss ich meine Bedürfnisse eher zurückstellen? So würde ich es erstmal stehen lassen zu diesem Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich das Thema Sicherheit. Also es gab tatsächlich Situationen, wo ich gesagt habe, okay, wenn es ein Schwierigkeitsgrad noch schwieriger wird, dann hole ich ein Seil raus und seil uns an, setze mich in die Mitte mit meinen fast 100 Kilos, um die beiden Leichtgewichte dann aufzufangen, falls sie abrutschen. Also mein Lob an die beiden, wie verantwortungsvoll die umgegangen sind miteinander und gleichzeitig auch natürlich so eine gewisse Risikobereitschaft, die das Unerwartete, die durch das Unerwartete oder die Herausforderung auch, und es ist nicht der Thrill, den ich da suche, sondern es ist wirklich dieses den Gämsen folgend, um seine menschliche Limitation zu spüren, weil wir keine Tiere sind. Und gleichzeitig aber viel über diese Tiere zu lernen, ja, sich dadurch in Situationen zu begeben, die teilweise auch gefährlich sind. Und da seine eigene Grenze zu spüren. Also die größte Verletzung, die ich habe, ist immer noch zu sehen, so eine kleine Schorfwunde von so einem Steinschlag, den wir ausgelöst haben, wo wir dann sofort reagiert haben und uns dann getrennt haben. Aber so dieses Beibringen, okay, hier geht's jetzt um was, Leute. Es ist gefährlich, in den Bergen abseits der Wege zu laufen. Macht das nicht nach, wenn ihr nicht in der Lage seid, Landschaft zu lesen und zu verstehen anhand der Landschaft, wann fällt irgendwo das Gelände plötzlich ab und ihr steht vor einem riesen Abhang. Wann ist da irgendwo ein großer, fetter Wasserfall, in dem ein Fehltritt reicht und du rutschst dort runter und liegst da mit zwei gebrochenen Beinen und kommst weder vor noch zurück? Also sich in Gefahren begeben und sich dessen bewusst zu sein, ist ein anderes Sein in der Situation, als sich kopflos, hirnlos in gefährliche Situationen zu begeben. Und das finde ich eine ganz wichtige Lehre auch im Leben, das zu erfahren. Also zu merken, die Gefahr ist erst dann da, wenn ich mich selber überschätze, überheblich werde oder kopflos in Situationen rammle. Und jetzt muss ich mal versuchen, das Randgeräusch ein bisschen zu limitieren. Das Hintergrundgeräusch werdet ihr wahrscheinlich hören. Es ist ein Rasenmäher draußen. Ich versuche mal ganz kurz, das zu verändern. Oh ja, es geht. Boah, das war jetzt das Fenster schließen. Ich bin auch eigentlich am Ende angekommen. Also die beiden Themen, einerseits Naturschutz, wie bringe ich unseren neuen Generationen oder auch wie ermögliche ich mir selber Möglichkeiten, weil es steht ja schnell dieser Eindruck im Wald draußen, ich bin dort allein und alles gehört mir und alles ist meins. Nein, da gibt es einen Almbauern, der das nutzt. Da gibt es noch Mountainbiker, die da auch langfahren dürfen und wollen. Da gibt es Wanderer. Da gibt es dann die Gipfelstürmer, die einen Gipfel nach dem anderen erklimmen. Da gibt es die Naturschützer, die ihr Leben teilweise diesem Birkhuhn widmen und da Schutzmaßnahmen ergreifen und. Das heißt, unser Naturraum wird trotzdem von vielen verschiedensten Interessengemeinschaften genutzt und darf und soll natürlich auch. Und ich bin genau ein gleichwertiger Teil dessen, und muss mir auch im Klaren sein, was ich dann da tue und dementsprechend auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, mit dem Gedanken und dem Gedanken der Sicherheit, also seine eigenen Grenzen einschätzen und kennenlernen, vor allem wenn ich verantwortlich bin für andere noch, mit diesen beiden Gedanken, die uns, glaube ich, auch in der Menschwerdung, also das eine Thema mehr heute aktuell, also dieses Thema Naturschutz ist ja ein brandaktuelles Thema, noch in Verbindung mit Klimawandel, und das Thema Sicherheit, das uns in unserer Menschwerdung mit all diesen Gefahren um uns herum und der jetzt scheinbar existierenden Sicherheit, die wir uns immer mehr am Schaffen sind, herum besteht, in diesen beiden Gedanken möchte ich gerne diese Trilogie beenden. Und damit auch unseren Ferienurlaub, denn wir werden morgen uns aufmachen in Richtung Heimat, um dann ins nächste Abenteuer uns zu stürzen, unsere Jugendscout-Tour. Und da es mir großen Spaß gemacht hat, unterwegs Sachen aufzunehmen, bin ich am Überlegen, dieses kleine leichte Aufnahmegerät mitzunehmen. Bisher gab es wenig negative Resonanz zu den draußen Aufnahmen, eher positive Rückmeldungen. Und ich gehe mal davon aus, dass das ganz gut zu hören ist. Gerne Kritik oder Verbesserungsvorschläge an mich weiterleiten. Und euch wünsche ich noch einen wunderbaren Sommer. Und vielleicht hören wir uns ja vor dem Vergehen von 4 oder 5 Wochen. Vielleicht dauert es aber auch wieder eine Weile, bis wir uns wieder hören. Viel Sonnenschein und noch mehr Regen wünscht euch euer Fologe.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.